Deutschlandfunk Interview.
Das Influenza-Virus H5N1 ist besser bekannt als Vogelgrippe-Virus. Doch kann man es überhaupt noch so nennen? Denn mittlerweile hat es wieder eine Artengrenze übersprungen. Das Virus grassiert unter Kühen in den USA. Offenbar stecken sie sich über die Melkmaschinen am Euter an. Die Kühe überstehen die Infektion in der Regel unbeschadet und doch nehmen die Sorgen zu. Finnland bietet deshalb seit neuestem Arbeitern an, die mit Tieren in Berührung kommen, sich impfen zu lassen. Am Telefon ist der Virologe und Tiermediziner Professor Klaus Stöhr, jahrelang Leiter des Influenza-Programms der Weltgesundheitsorganisation. Guten Morgen, Herr Stöhr.
Guten Morgen, Herr May.
Wie besorgt sind Sie denn?
Ja, wir sind eigentlich schon seit langem besorgt. Ich habe ja bis 2007 das Influenza-Programm geleitet und wir hatten in den zehn Jahren davor gesehen, dass das H5N1-Virus hauptsächlich beim Geflügel in China und später auch Laos, Kambodscha, Indonesien, Thailand sich verbreitet hatte. Und unsere Strategie war, das H5N1-Virus, das auch sehr tödlich für das Geflügel ist, möglichst zu eliminieren. Das hätte dann auch die Exposition, also die mögliche Infektion an Menschen reduziert. Da war ja auch 1997 schon mal ein Ausbruch in Hongkong gewesen. Aber das hat nicht geklappt. Jetzt ist die Situation so, dass sich das H5N1-Virus über Wildvögel über Jahrzehnte ausgebreitet hat. Zuerst über Russland, also die ganze Zugvögelbereich bis nach Europa, dann nach Nordamerika, Südamerika. Das ist jetzt ein weltweites Phänomen und das Virus werden wir nicht mehr wegbekommen. Deswegen bleibt es eine Gefahr für das Geflügel mit seltenen Übertragungen auch auf den Menschen.
Okay, heißt das, wenn das Virus nicht mehr weggeht, dass dann sozusagen das Überspringen der nächsten Artengrenze dann irgendwann auf den Menschen, dass eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung auch möglich ist, dass das nur eine Frage der Zeit ist?
Ja, wenn Sie nicht die 1918-Pandemie gehabt hätten, wo ja schon sowas passiert ist, dann hätte man gesagt, schaut mal, jetzt ist das 40 Jahre nicht passiert, das breitet sich unter Wildvögeln aus, kein Problem, schauen wir mal, ja. Ist es aber leider nicht. 1918 ist so genauso ein ähnliches Virus aus den Menschen übergesprungen, eine der schlimmsten Pandemien mit zwischen 40 und 60 Millionen Toten. Damals gab es eine Weltbevölkerung von ca. 1,5 Milliarden. Nicht nur die Älteren betroffen, auch Menschen so zwischen 25 und 35, also das gab es schon mal. Deswegen ist die Sorge jetzt groß, dass das wieder passieren könnte. Man kann das Virus aus der Tierpopulation nicht mehr rausbekommen. Deswegen muss man sich jetzt überlegen, was man beim Menschen macht.
Wie wahrscheinlich ist denn, dass es zu einer Pandemie kommt?
Ja, das würde ich Ihnen gerne mit einem Prozentzahl, mit drei Kommastellen beantworten. Das kann ich aber nicht. Die biologische Plausibilität existiert. Es ist ein bisschen so wie bei einem Naturereignis, bei einem Vulkanausbruch vielleicht. Geringe Wahrscheinlichkeit, aber wenn es passiert, wird es schlimm.
Sie haben gerade gesagt, jetzt muss man sich überlegen, wie man weiter jetzt mit dem H5N1-Virus umgeht. Hauptschauplatz sind derzeit die USA, die Rinderfarmen dort. Was müsste dort jetzt getan werden?
Ja, medial sind das die Rinderfarmen, aber ich glaube, Asien ist schon das Hauptepizentrum. Dort sind die meisten Übertragungen des Geflügelvirus auch immer noch auf den Menschen. Es gab ja bis jetzt ca. 800, knapp 900 Infektionen, die zum Großteil auch tödlich verliefen. Da darf man sich aber jetzt nicht erschrecken und glauben, dass bei einer Pandemie das auch so schlimm werden würde. Mhm. In den USA hat das Virus es geschafft, sich irgendwie in die das Euter der Tiere zu übertragen, aber noch keine Ahnung genau, wie das passiert ist, also nichts Belegtes. Beim Menschen gab es jetzt drei Infektionen mit Konjunktivitiden, also mit Augenentzündungen. Es ist alles beherrschbar. Es sind bis jetzt 12 Bundesstaaten betroffen. Die Milch wird pasteurisiert. Es gibt keine Exporte von Rindern nach Europa. Also dass man jetzt glaubt, dass da jetzt in Europa was passiert, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. Aber man muss jetzt sich überlegen, wenn man das Virus aus den Tieren nicht mehr rausbekommt, wenn die Exposition der Menschen bestehen bleibt, dann muss man sich beim Menschen vorbereiten. Und das ist das Wichtigste jetzt, dass man an einen Impfstoff denkt, den entwickelt. Denn ausschließen kann man nicht, dass da diese Übertragung passiert.
Man hört ja schon von einem Impfprogramm in Finnland, beziehungsweise dort werden Menschen, die mit Tieren in Berührung kommen, Impfungen angeboten. Was ich mich jetzt frage, gibt es jetzt also schon Impfstoff oder gibt es den nicht? Mit was werden die denn da jetzt geimpft?
Ja, wir haben, damals war ich noch in der Impfstoffindustrie, wir haben damals einen Impfstoff entwickelt, der hat dann gegen H5N1 geschützt, den durften aber nicht anwenden. Ich habe dann 2005 mal bei Nature publiziert, wir brauchen präpandemische Impfstoffe, die müssen bevorratet werden, bestimmte Berufsgruppen sollten dann auch die Möglichkeit bekommen, den Impfstoff zu erhalten. Das ist nun 20 Jahre später aktueller als je. Der Impfstoff, das wird ein Hühnerei-Impfstoff sein, der gegenwärtig da bevorratet werden könnte. Den muss man aber noch anpassen. Die Viren, die damals 2005 zirkuliert sind, H5N1, haben sich leicht verändert. Das macht man jetzt. Es gibt pandemische Impfstoffe, die sind zugelassen, aber erst, wenn die Pandemie passiert. Und einen präpandemischen Impfstoff, da hat man allerdings die Zulassung auslaufen lassen. Da wird jetzt die Firma nach der Bestellung durch die EU, haben ja 15 europäische Länder 600.000 Dosen bestellt. Die müssen jetzt noch was dran feilen, die müssen noch klinische Versuche machen, die Anpassung muss erfolgen und dann kann der Impfstoff ausgeliefert werden. Aber nicht vergessen, es gibt jetzt keinen Grund, weltweite Impfung vorzunehmen. Die Expositionsimpfungen, also im Tierbereich, sind nicht unvernünftig. Da, wo die Ausbrüche besonders bei Wildvögeln sind oder wo man das Virus tatsächlich sich ins Hausgeflügel einschleppt, aber das sind die absoluten Ausnahmen. Ja.
Wenn es dann tatsächlich zu einer Pandemie oder so etwas Ähnlichem kommen würde, wie sehr würde uns dann die Impfstoffentwicklung bzw. die Erfahrungen, die wir jetzt auch in der Pandemie gemacht haben, Stichwort mRNA-Impfstoffe, helfen, um schnell was auf den Markt zu bringen, was zielgerichtet gut hilft?
Extrem helfen in zwei Richtungen. Erstens würde man dadurch, dass man vielleicht mRNA-Impfstoffe herstellen kann, sehr viel Impfstoff das erste Mal bei einer Influenza-Pandemie auch zur Verfügung stehen. Aber das Zweite würde auch helfen in den Köpfen der Menschen. Es würde hoffentlich nicht mehr die Erwartung da sein, dass der Impfstoff die Infektion verhindert, dass er die Ausscheidung verhindert. Er würde vor allem die schweren Verläufe bei den Älteren und Vulnerablen verhindern. Also das ist alles bekannt schon gewesen vor der Corona-Pandemie, aber jetzt ist es hoffentlich fest in den Köpfen drin. Man wird das Virus auch nicht wieder zurückbekommen. Das Virus wird sich anfänglich sehr heftig auswirken, schwere Verläufe relativ schnell anpassen, die Infektiosität wird steigen. Aber das ist ja alles bekannt, auch vor der jetzigen Pandemie war das ja bekannt, wie das laufen wird, aber man hat es irgendwie doch vergessen.
Ja. Glauben Sie denn, dass die Erfahrung insgesamt, die wir gemacht haben während der Pandemie, weltweit, aber auch in Deutschland, uns eher helfen werden? Oder ist es so, wie viele sagen, das Land ist im Prinzip wundgescheuert nach dieser Corona-Pandemie und wäre beispielsweise gar nicht bereit für Maßnahmen?
Ja, die Wunden stellen, die sieht ja jeder. Ja. Aber es ist jetzt in der Verantwortung der Politik, sich einen strukturierten Prozess der Wissensbeschaffung zu organisieren, sodass man viele verschiedene Disziplinen auch befragt, nicht nur Virologen und Epidemiologen, auch die ganze gesellschaftliche, soziale, rechtliche Seite hier auch mit berücksichtigt, das also balanciert macht und dann zum Schluss nicht aus der Hüfte schießt, wie das gemacht wurde, wo die Politiker sich auch bar jeder Wissenschaft dann für irgendwas anderes entschieden haben. Grenzschließungen, Ausgangssperren, FFP2-Masken für Menschen an einer freien Luft. Also es waren ja alles Entscheidungen gegen die Wissenschaft. Also Ihre Frage ist gut, meine Antwort schwammig. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich hoffe doch wirklich, dass man jetzt wirklich sich die Daten anschaut und die Politik rational mit einem guten Expertengremium strukturiert reagieren wird.
Eine letzte Frage habe ich noch, abzielend nochmal auf die USA. Die US-Behörden werden kritisiert, dass sie gerade zu wenig gegen die Ausbreitung unter Kühen unternehmen. Zu Recht?
Ja, wenn man die Ausbreitungswege genau kennen würde, würde es leichter sein. Aber da muss noch viel Forschung gemacht werden. Man weiß gar nicht, wie es da reingekommen ist. Sicherlich durch Wildvögel, Kadaver, vielleicht kontaminiertes Futtermittel, dass es dann über kontaminierte Hände auf die Kühe gelangt. Wie das von einem Bestand zum nächsten geht, sicherlich über Tiertransport. Aber wie das jetzt, wie man den Gin wieder in die Flasche kriegt, das weiß eben keiner. Sicherlich ist die Industrie auch sehr stark und wird sich da gegen bestimmte Dinge auch wehren. Aber nicht vergessen, die Milch wird pasteurisiert. Also da ist für den Menschen eigentlich ein geringes Risiko. Nicht vergessen, 12 Bundesstaaten schon betroffen, viele 100.000 Kühe, 3 Menschen mit einer Konjunktivitis. Also das ist alles beherrschbar.
Wie groß ist die Gefahr einer Vogelgrippe-Pandemie? Dazu Professor Klaus Stöhr, ehemaliger Leiter des WHO-Influenza-Programms. Herr Stöhr, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen schönen Tag.
Sehr gerne, Herr May.